Bundesliga. Mittelfeldspieler Leon Goretzka wechselt zur neuen Saison von seinem Verein Schalke 04 zum Rivalen FC Bayern München. Dann darfst du weiterklicken. Danke. Wer sich nicht so viel damit beschäftigt in der Regel, dem sei gesagt, das grenzt in der Regel an Hochverrat im Fußball oder im Sport zum Rivalen zu wechseln. Überhaupt zum Rivalen zu wechseln. Ja, und entsprechend feindselig fiel dann auch die Reaktion der Fans aus. Goretzka, dieser Mittelfeldspieler, ist ab sofort keiner mehr von ihnen. Keiner mehr von den Fans, von den Schalkern, auch wenn er noch da spielt bis zum Sommer. Er wird nicht mehr als einer von ihnen betrachtet. Für die nicht so Fußballinteressierten vielleicht ein anderes Beispiel. Stellen wir uns vor, Wächtersbachs Bürgermeister Andreas Weyer würde von heute auf morgen von der SPD in die CDU wechseln. Vielleicht würde man nicht gleich von Hochverrat sprechen, aber unter den SPD-Mitgliedern und Wählern sollte er sich so schnell nicht mehr blicken lassen. Er ist in gewisser Weise keiner von ihnen mehr. Und um es noch etwas persönlicher zu machen, denken wir mal an unsere Familien oder an die Familien um uns herum. Stellen wir uns vor, es gibt in unserer Familie bestimmte Traditionen, etwas, was die Familie so miteinander verbindet und zusammenhält. Und ganz plötzlich entscheidet sich ein Familienmitglied, damit zu brechen. Vielleicht wird ein Betrieb, der schon seit Generationen in der Familie war, nicht mehr weiterverfolgt. Vielleicht wechselt man die Konfession oder noch schlimmer sogar den Glauben. Vielleicht ändert sich die sexuelle Orientierung. Oder in einer gut bürgerlichen Familie, die einen wirklich guten Ruf genießt, aus der ganz viele gute Polizisten und Rechtsanwälte und Richter hervorgegangen sind, da gibt es plötzlich einen Verbrecher, der ins Gefängnis muss. Und die Familie steht ganz plötzlich vor der schwierigen Entscheidung, inwiefern dieses Familienmitglied überhaupt noch ein Teil der Familie sein darf oder kann. Wenn wir uns so in diese Beispiele hineinversetzen, dann haben wir vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, was zu Jesu Zeiten bedeutete, ein Zöllner zu sein. So Steuereintreiber und Finanzbeamte, die sind ja heutzutage schon nicht so extrem beliebt. In der damaligen Zeit bei den Juden war das aber noch etwas stärker oder noch etwas extremer, diese Unbeliebtheit. Die meisten von uns, die haben das vermutlich schon mal irgendwo gehört. Das gehört eigentlich zum Allgemeinwissen, zur Bibel. Die Zöllner, die waren äußerst unbeliebt, gerade bei den religiösen Führern. Und wir werden uns gleich auch noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, warum das so war. Zunächst wollen wir uns aber anschauen, wie Jesus selbst so einem Zöllner begegnet. Wir erinnern uns an die Predigt von vor 2 Wochen. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sind dabei, wir schauen zu, wie er handelt und was er tut. Wir haben gesagt, dass er in einer engen Verbindung zum Vater lebt, dass er heilt und Wunder tut und dass er das Evangelium verkündigt. Und letzten Endes zeigt sich bei alledem die Einladung in das Reich Gottes, die gilt allen Menschen. Und wir gehen heute einen Schritt weiter und wir folgen Jesus dabei, wie er jetzt konkrete Begegnungen hat mit anderen Menschen und wie er dabei auch auf Widerstand trifft. Und die Frage ist somit nicht nur, was wir lernen von dem, was Jesus tut, sondern auch von dem, was er sagt. Und ja, folgen wir ihm also. Er hat gerade einen Gelähmten geheilt und ist nun unterwegs auf einer wichtigen Handelsstraße in der Nähe der Stadt Kapernaum nahe des Sees Genezareth. Und ich lese mit uns jetzt Matthäus 9, 9 bis 13 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In der letzten Predigt, da haben wir gesehen, wie Jesus vor allem den Kranken begegnet ist und denjenigen, die von Dämonen besessen waren. In der Geschichte, da kamen auch die Jünger vor, aber hauptsächlich so die Fischer, also Andreas und Petrus. Die Fischer an sich, das ist vielleicht schon eine ungewöhnliche Gruppe für die Nachfolger eines jüdischen Lehrers. Aber mit unserem heutigen Text, da wird es noch etwas seltsamer. Jesus begegnet hier dem Zöllner Matthäus. Wie schon bei den Fischern, da scheint das ganz schnell zu gehen. Also Jesus spricht seine Einladung auch gegenüber Matthäus aus. Und dieser springt dann auf und geht Jesus hinterher und lädt ihn dann abends auch noch zum Abendessen ein. Wie schon angedeutet, dieses Zollhaus des Matthäus, das lag an einer internationalen Handelsroute bei Kapernaum. Und von daher ist es möglich, dass die Fischer und Jesus da immer mal wieder durchgezogen sind und Matthäus und die Jünger sich schon so ein wenig kannten. Vielleicht war das nicht die allererste Begegnung. Aber dennoch ist die Reaktion von Matthäus hier natürlich sehr stark und sehr extrem. Irgendetwas muss ihn an Jesus überzeugt haben. Wer aber waren nun diese Zöllner? Und warum hatten die Pharisäer, wie wir in unserem Text gelesen haben, allem Anschein nach so eine große Abneigung gegen sie? Die wohl bekannteste Ansicht dazu ist, die Zöllner, die arbeiteten mit den Feinden der Israeliten, den Römern, zusammen. Und dabei betrogen sie dann auch noch und steckten Geld in die eigene Tasche. Sie handelten also gegen das Gesetz Gottes und waren Betrüger. Und dagegen ist auch absolut nichts einzuwenden, das stimmt. Die meisten Zollbeamten, das waren tatsächlich Israeliten, die vom Römischen Reich eingestellt wurden. Sie mussten dann einen bestimmten Betrag ihrer Einnahmen an die Römer abgeben und darüber hinaus durften sie verlangen, was sie wollten. Die zu zahlenden Zollbeträge, die waren also ganz häufig willkürlich, viel zu hoch und kamen zum Großteil dem einzelnen Zöllnern zugute. Kein Wunder, dass man sie für so ein ethisch-moralisch schlechtes Verhalten kritisierte. Allerdings steckt hinter der Ablehnung der Pharisäer noch etwas mehr. In der Bibelstunde am vergangenen Mittwoch, da haben wir darüber geredet, wie wir in unserer deutschen Kultur sehr schnell diese Fragen stellen: Was ist richtig, was ist falsch? Was ist gut und was ist böse? Und wenn man das hier drauf anwendet, auf diesen Text, dann ist die Analyse ganz einfach. Die Zöllner, die handelten einfach falsch, gegen Gottes Gebote. Sie übertraten einfach ein Gesetz. Wenn man sich allerdings ein wenig mehr mit der jüdischen Kultur beschäftigt zu in der Zeit, wo Jesus lebte, dann kann man sehen, dass dieses Fehlverhalten der Jünger noch viel gravierendere Auswirkungen hatte. Und das ist übrigens auch in vielen Kulturen heutzutage noch so, speziell im Nahen Osten oder auch in Asien. Und ich versuche mal so einen kleinen Überblick über das Weltbild, also was ist normal, was wird als normal angesehen, in diesen Kulturen zu geben. Das höchste Gut in so einer Kultur, in einer jüdischen Kultur, das sind Beziehungen. Das heißt, nicht der Einzelne, nicht das Individuum ist besonders wichtig, sondern die Familie, der Clan oder ganz groß gedacht das Volk, das steht im Mittelpunkt. Und das Ziel dieser Beziehungen, die man hat in einer Familie oder im Volk, ist, dass es am Ende zu Ehre führt, dass man Ehre erlangt. Und alles, was irgendwie ein schlechtes Bild darauf wirft, also auf diese Familie, den Clan, das ist somit Schande. Und wer durch was auch immer Schande über die Familie oder das Volk bringt, der muss damit rechnen, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und wenn wir jetzt auf die Zöllner schauen mit diesem Bild, dann wirft das nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Situation. Die Römer, die waren sozusagen eine andere Familie, ein anderer Clan als die Israeliten. Und Gott hatte Israel immer wieder deutlich gemacht in seiner Geschichte, dass der Kontakt mit anderen Völkern nur so verlaufen darf, dass er Gott am Ende Ehre macht. Wenn die Zöllner nun mit den Römern arbeiteten und dabei ganz bewusst auch noch auf ihren eigenen Vorteil aus waren, dann trennten sie sich bewusst von diesem Volk, von dieser Familie. Und damit brachten sie Schande über Gott und das Volk. Und die logische Konsequenz, insbesondere aus Sicht der Pharisäer, war der Ausschluss aus der Gesellschaft. Und wenn schon nicht ganz praktisch, ich meine, die Zöllner waren ja immer noch da, dann zumindest gedanklich. Und so erklärt sich dieses Entsetzen der Pharisäer, als sie sahen, dass Jesus sich mit ihnen abgab. Und dasselbe, das gilt im Übrigen auch für die Gruppe, die in unserem Text mit die Sünder bezeichnet wird. Wir wissen nicht genau, wer im Einzelnen damit gemeint ist, aber auf jeden Fall waren das Menschen, die aus Sicht der Pharisäer das Gesetz Gottes übertreten hatten und damit gegen Gottes Willen handelten. Aber sie handelten eben nicht einfach nur falsch, sondern sie brachten auch noch Schande über das Volk. Im Alten Testament, da kann man immer wieder nachlesen, wie andere Völker über Israel lachen. Und das war dann immer ein ganz klares Zeichen dafür, dass Israel gerade Schande über sich gebracht hatte und von Ehre ganz weit entfernt war. Und genau das wollten die Pharisäer verhindern, wenn sie gegen diese unehrenhaften Räuber und Mörder, die Prostituierten und Ehebrecher, die Betrüger und die Lügner vorgingen, sie sozusagen angriffen und ausschlossen. Und doch waren es genau diese Menschen, die beim Abendessen von Matthäus zusammen mit Jesus und seinen Jüngern am Tisch waren. Nun ist die jüdische Kultur nicht unsere Kultur. Und doch lohnt es sich einmal darüber nachzudenken, wo wir bereits ausgeschlossen wurden. Das kann in der Schule sein oder im Beruf. Aber natürlich auch in Vereinen oder auch in Kirchen, vielleicht sogar in Familien. Und was auch immer der Grund dafür war, für diesen Ausschluss, wir haben doch zumindest eine Ahnung davon, was es bedeutet, aus einer Gruppe oder einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Wir haben eine Ahnung davon, wie schmerzhaft das sein kann und wie schwierig vielleicht auch, wieder in diese Gemeinschaft zu kommen. Wie begegnet Jesus jetzt dieser Gruppe von Zöllnern und Sündern? Die Antwort ist ganz einfach: Freundschaft. Er lässt sich einladen zum Essen. Und auch hier nochmal der Blick in die jüdische Kultur. Da ist das noch viel mehr als bei uns ein eindeutiges Zeichen dafür, dass man jemanden als einen von den Seinen betrachtet. Einfach als gute Freunde. Und nicht umsonst wurde Jesus auch ein Freund der Sünder genannt. Die große Frage für die Pharisäer, die war ganz logisch an dieser Stelle: Wenn Jesus mit dieser Gruppe ist, wenn er mit dieser Gruppe Gemeinschaft hat, dann heißt das ja eigentlich nur, dass er an ihrem Verhalten keinen Anstoß nimmt, oder? Dass er das gut heißt. Und umso überraschender ist Jesu Antwort, wenn er sagt: Nicht die Starken, nicht die Gesunden und die Gerechten brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also die Sünder und die Versager, die Gescheiterten und die Verurteilten, die Ausgeschlossenen und die, die mit den Heiden zusammenarbeiteten. Was Jesus hier macht, ist Folgendes. Es geht ihm nicht darum, das sündige Verhalten dieser Menschen, mit denen er zusammen ist, zu rechtfertigen. Er leugnet nicht, dass diese Gruppe vor ihm, die vor ihm sitzt oder mit ihm am Tisch ist, dass die Dreck am Stecken hat. Er relativiert das Verhalten nicht und sagt: Naja, kommt schon, ist nicht so schlimm. Ja, was ihr da gemacht habt, lasst doch mal 5 gerade sein. Nein, Jesus war die Sünde und die Schande, die diese Menschen Gott mit ihrem Verhalten machten, Jesus war das absolut bewusst. Das galt übrigens auch für die Pharisäer. Nur weil Jesus hier von Gerechten spricht, heißt das noch lange nicht, dass damit zwangsläufig die Pharisäer gemeint sind. Sicherlich aus ihrer Sicht schon, und darauf spielt Jesus ja auch an. Die Pharisäer, die hielten alle Gesetze. Wenn man rein der Form nachgeht und was das äußere Verhalten anging, dann waren das ganz vorbildliche, vorbildhafte und ja, ehrenhafte Menschen. Doch Jesus sollte ihnen, wenn man so die Evangelien durchgeht, mehr als einmal vorhalten, dass ihr Problem nicht in der Einhaltung von Geboten lag, sondern in ihrem Mangel an Barmherzigkeit. Und er macht auch deutlich, dass das gar keine neue Lehre ist, die er dort verbreitet. Er zitiert ja den Vers: Barmherzigkeit will ich, nicht eure Opfer. Und das stammt direkt aus dem alttestamentlichen Buch des Propheten Hosea. Wie sich die Pharisäer gegenüber den Sündern verhielten, das war eigentlich gar nicht so ehrenhaft, nicht barmherzig. Barmherzigkeit heißt das, dass es dann doch irgendwie darum geht, dass man mal ein Auge zudrückt? Ist es nicht genau das, was mit Barmherzigkeit und Gnade gemeint ist? Doch auch hier ist das Bild, das Jesus benutzt, ganz eindeutig. Ein Kranker, der wird nicht dadurch gesund, dass ein Arzt zu ihm sagt: Du, das ist nicht so schlimm. Da schaue ich heute mal gar nicht so genau drauf. Das lasse ich mal durchgehen heute. Und genauso wenig wird jemand gesund, indem er einfach weggeschickt wird. Wenn man zu ihm sagt: Naja, da bist du selbst schuld, dass du dich angesteckt hast. Spricht nicht gerade für dich. Und wenn wir dich jetzt noch länger hier behalten, du, dann steckst du auch noch andere an. Das wäre eine ziemlich große Schande für uns. Weg mit dir. Nein, Heilung kann nur dann geschehen, wenn der Arzt sich tatsächlich dem Kranken zuwendet. Das ist Barmherzigkeit. Wenn der Arzt keine Sorge davor hat, selbst krank zu werden, sondern sich zu denjenigen begibt, die mit was auch immer kämpfen. Das ist das, was Jesus hier mit den Zöllnern und Sündern tut. Jesus weiß, dass sich nur die allerwenigsten dann bessern werden, wenn man sie ausschließt, sondern vielmehr weiß er, dass wahre Heilung nur in der Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Und genau das passiert hier. Und das nächste Mal, wenn wir wieder mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir uns noch ein wenig genauer anschauen, wie so eine Heilung eigentlich aussieht oder aussehen kann und was da passiert. Diese Tischgemeinschaft von Jesus mit den Sündern, die hat aber noch etwas ganz anderes zur Folge. Die Frage ist ja, wem gilt hier sozusagen dieser Angriff der Pharisäer? Den Zöllnern und Sündern oder eher Jesus, der sich mit ihnen abgibt? Wenn Jesus nun sagt, dass genau diese Gruppe ihn braucht, dann passiert zweierlei. Zum einen verteidigt er sie gegen den Vorwurf, dass sie eigentlich gar nicht bei diesem Rabbi, beim jüdischen Lehrer sein durften, sondern er macht deutlich, lasst sie in Ruhe, sie sind hier genau richtig. Doch wenn Jesus so etwas sagt, dann muss er in dieser Kultur, in der es ganz viel um Schande und um Ehre geht, mit einem zurechtkommen und auf eins gefasst sein, nämlich, dass die Schande letzten Endes auf Jesus fällt. Sein guter Ruf wird damit beschmutzt, dass er sich hier mit den Sündern abgibt. Und damit sind wir beim Kern des Evangeliums angekommen. Wenn Jesus später am Kreuz sterben sollte, dann trug er damit zum einen all die Schuld, all die Fehler, die Gesetzesübertretungen und die Verfehlungen der Menschheit. Zum anderen trug er aber auch all die Schande. All das, was Gott keine Ehre macht von unserem Verhalten und von dem, wie wir sind. All das fällt hier auf ihn zurück. Das Kreuz, das war in den Augen der Juden der Schandpfahl, das klare Zeichen dafür, dass jemand von Gott ausgeschlossen und verlassen ist. Das ist das, was die Menschen eigentlich verdient hätten, Ausschluss von Gott. Doch durch Jesu Sterben stellte er sicher, dass wir Menschen wieder Zugang zu dieser Familie, zu dieser Gemeinschaft haben. Das ist das Evangelium. Jetzt haben wir viel theoretisch behandelt und wir haben hier ein schönes praktisches Beispiel mit Jesus gesehen. Machen wir das alles jetzt praktisch nutzbar für uns? Ich habe schon gesagt, die meisten von uns, die haben keinen kulturellen Hintergrund, in dem dieses ganze Denken von Schande und Ehre so die allergrößte Rolle spielt. Das kann hier und da auch mal ganz unterschiedlich aussehen, auch von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Aber dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach Beziehungen, das haben wir alle, das können wir nicht leugnen. Und möglicherweise kennen wir die Erfahrung, ausgeschlossen zu werden, auch viel mehr als uns lieb ist. Ich erinnere an der Stelle nochmal an den Einstieg. Wir können manchmal ganz schnell in solche Situationen geraten, wo wir als Verräter bezeichnet werden oder wo wir eines bestimmten Fehlers beschuldigt werden. Und ich will in diesem Fall auch gar nicht die Frage stellen, ob das dann immer gerechtfertigte oder falsche Anschuldigungen sind oder nicht. Die Pharisäer, die hatten ja recht. Die Leute, mit denen Jesus Zeit verbrachte, die hatten keine weiße Weste. Jesus relativierte ihr Verhalten nicht. Aber jedem, der sich nach Heilung, nach Vergebung und Versöhnung sehnt, den lädt er in seine Gemeinschaft ein. Mit dem ist Jesus. Dem drückt er aus, dass er sein Freund sein will. Das ist das großartige Angebot an jeden von uns. Wie dieser Matthäus hier, werden wir von Jesus eingeladen, ihm zu folgen und bei ihm zu sein. Der Vollständigkeit halber sei nochmal gesagt, in 2 Wochen dann werden wir sehen, was diese Gemeinschaft dann auch für Auswirkungen hat. Denn selbstverständlich ist es auch Jesu Anliegen, dass diese Gemeinschaft eine positive Veränderung in unserem Leben hat. Aber diese Frage, die auch heute beim Abendmahl eine große Rolle spielt, ist die Frage danach, ob wir Sehnsucht haben nach einer engen Gemeinschaft mit Christus. Das heißt auch, dass nichts von dem, was wir getan haben, bei Jesus nicht am richtigen Ort wäre. Immer mal wieder, da schleicht sich ja bei uns der Gedanke ein, dass wir für Jesus nicht gut genug sind, dass er mit uns gar nichts zu tun haben möchte. Doch genau das widerlegt er hier, er geht sogar noch weiter, er lässt zu, dass Menschen negativ über ihn reden und er komplett seinen Ruf damit ruiniert. Für alle, die erleben, wie sich andere über den Glauben an Jesus lustig machen, kann das eine total befreiende Botschaft sein. Dieser Spott, der gilt nicht uns letzten Endes, sondern demjenigen, der all unsere Schande auf sich genommen hat. Wir müssen ihm diese Schande nur bringen, sagen, ablegen. Und dann gibt es hier in diesem Text auch noch eine Herausforderung an uns. Jesus ruft den Pharisäern zu: Denkt dran, Gott möchte Barmherzigkeit, keine Opfer. Und damit stellt er jedem die Frage, ob wir bei aller Barmherzigkeit, die wir erfahren haben von Jesus, auch selbst barmherzig sein können. Ob wir Menschen, die gescheitert sind und an anderen Orten ausgestoßen wurden, ob wir sie in unsere Gemeinschaft mit aufnehmen. Ob wir bereit sind, mit den Prostituierten, den Verbrechern und Obdachlosen, den Flüchtlingen und ganz, ganz vielen anderen Menschen, die vom Leben gezeichnet sind, ob wir denen sozusagen ein Reha-Zentrum sein können. Können Menschen hier den Arzt, den Heiler und Heiland Jesus kennenlernen? Vor 2 Wochen, da habe ich diese Frage bereits so ähnlich gestellt und ich habe auch deutlich gemacht, dass die Menschen, ganz viele von euch, die hier sitzt, das schon erleben durften, wie sehr diese Gemeinde einen willkommen heißt. Und das ist eine ganz große Stärke und ein ganz großer Segen. Und umso mehr wollen wir uns dafür einsetzen, dass dieser Ort, diese Gemeinde hier, dass sie sich mehr und mehr um diejenigen kümmert, die genau diese Zuflucht auch brauchen. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass jeder diese Wertschätzung, die Jesus den Zöllnern und Sündern hier gibt, erfahren kann bei uns. Vom Gerechten bis zum Sünder, vom Kranken bis zum Gesunden, vom Kind bis zum Senioren, Menschen aller Kulturen und Hintergründe, Menschen mit allen möglichen Charakterzügen, Stärken und Problemen. Dietrich Bonhoeffer, Pastor und Theologe im Dritten Reich, schreibt über das Gebet, also um diese konkrete Möglichkeit, mit Jesus Christus in einer Gemeinschaft zu sein. Er schreibt: Ich kann mir einen betenden Mörder, eine betende Dirne viel eher vorstellen als einen eitlen Menschen im Gebet. Nichts ist dem Gebet so zuwider wie die Eitelkeit. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die Demut und die Versöhnung durch Christus höher schreibt als die Eitelkeit. Jeder ist in die Gemeinschaft Jesu Christi eingeladen. Amen. Wollen miteinander singen, Lied 113, Fels.